von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus.
Amen. Wir hören Gottes Wort für den heutigen Sonntag aus der Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 20. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Weg war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saul aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn auch bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die die gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus aber blieb einige Tage bei den Jüngern in Damaskus und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Jesus Christus, das ist dein Wort für uns jetzt in dieser Stunde. Herr, lass uns vor dir zur Ruhe kommen, sodass wir deine Stimme hören, so wie Saulus. Amen. Vom Saulus zum Paulus. Diese Redewendung drückt doch aus, wenn jemand plötzlich ganz anders lebt. Wenn sich das Leben eines Menschen von heute auf morgen radikal ändert, auf den Kopf gestellt ist, nichts mehr so ist, wie es war. Vom Saulus zum Paulus, das gilt für die Politiker in Berlin, wenn sie durch Verantwortung geläutert werden und ihre Politik plötzlich ganz anders aussieht. Das gilt für den Draufgänger, der nach dem Unfall vorsichtiger geworden ist. Und das gilt natürlich für den, dessen Namen in dieser Wendung stehen, für Saulus, den Paulus, der vor Damaskus seine Bekehrung erlebt. Aber dabei stimmt diese Wendung ja nicht ganz, denn aus Saulus wurde kein Paulus. Saulus, das ist der Name des Christenverfolgers und das ist auch der Name des Apostels, benannt nach dem großen König Saul aus dem Stamm Benjamin, so wie Saulus eben auch. Saul oder lateinisch Saulus nennt sich der Apostel auch dann noch, als er Jesus nachfolgt und verkündigt. Aber eben auch Paulus. Paulus, das ist sein sogenannter Beiname, sein Übername. Römische Bürger hatten damals in der Regel drei Namen. Einen Vornamen Saulus, einen Nachnamen, den wir nicht kennen, und eben auch einen Übernamen Paulus. Vom Saulus zum Paulus. Die Wendung steht für Bekehrungserlebnisse. Aber ist unser Text überhaupt eine Bekehrungsgeschichte? Zumindest keine gewöhnliche. In ihr kommt nicht das vor, was wir typischerweise erwarten, wenn jemand zum Glauben an Jesus Christus kommt. Saulus wird hier ja nicht gefragt. Er entscheidet sich nicht für Jesus. Er bekehrt sich nicht. Paulus tut hier ja überhaupt nichts. Zumindest zunächst nichts. Es ist eher eine Geschichte einer Berufung, die Geschichte einer Indienstnahme. Jesus nimmt diesen Saulus in seinen Dienst. Dabei fragt er ihn nicht. Er bittet ihn auch nicht. Jesus stellt ihn vor vollendete Tatsachen. Und dabei stellt er sein Leben auch gleich noch auf den Kopf. Vom Saulus zum Paulus. Das passt also doch. Wie ist das aber jetzt bei uns heute? Wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus findet, wenn Jesus jemanden in seinen Dienst ruft, geht das da auch so radikal, so einschneidend, so direkt, so ungefragt zu? Lukas, und das ist jetzt wichtig, erzählt hier keine typische Geschichte. Keine typische Geschichte, wie Jesus damals Menschen zu sich rief und wie er heute Menschen zu sich beruft. Nein, diese Geschichte ist eine Ausnahmegeschichte, eine besondere Begebenheit, auch innerhalb der Apostelgeschichte. Das wird schon daran deutlich, dass in dieser Geschichte das Wort Herr so oft vorkommt, wie in kaum einer anderen Geschichte in der Apostelgeschichte. Und das ist jetzt kein Zufall. Lukas berichtet hier, wie der Herr Jesus Christus die Weichen dafür stellt, dass Gottes Ratschluss umgesetzt wird und Völker und Könige und Juden die gute Nachricht von Jesus Christus hören. Und dafür beruft er sein auserwähltes Werkzeug Paulus, Saul von Tarsus. Von daher können wir diese Geschichte jetzt nicht einfach auf uns heute übertragen. Was da damals vor Damaskus geschah, ist einmalig. Lukas erzählt hier von einem ganz zentralen Moment der Geschichte Gottes mit uns Menschen, von einem ganz zentralen Punkt der Heilsgeschichte Gottes. Und doch können auch wir heute aus dieser Geschichte, aus dieser Begebenheit einiges für uns lernen. Ein erstes: Jesus spricht uns persönlich an. Bis heute spricht Jesus Menschen persönlich an. Saul ist auf dem Weg nach Damaskus. Dort will er die Anhänger von Jesus ausschalten. Doch kurz vor seinem Ziel, da wird er gebremst. Unerwartet gestoppt, zu Boden geworfen. Während Saul so vor sich hinreitet und in Gedanken sich vielleicht schon ausmalt, wie er jetzt gegen die Christen in Damaskus vorgehen wird, da sieht er plötzlich einen Lichtglanz aus dem Himmel als aus der Welt Gottes. Und dieser Lichtglanz hat eine solche Intensität, dass der Verfolger zu Boden stürzt. Das Licht ist im wahrsten Sinne des Wortes umwerfend. Saul, der bisher so stark auftrumpft, indem er die Gemeinde verfolgt, liegt am Boden, hilflos, machtlos. Ohnmächtig konfrontiert ihn die Stimme mit seinem falschen Verhalten. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Saul hat keine Ahnung, wer da mit ihm spricht, und darum fragt er zurück. Und daraufhin gibt sich die Stimme zu erkennen: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Was müssen diese Worte in Saul ausgelöst haben? Jesus, war das nicht ein Gotteslästerer, der darum zu Recht verfolgt wurde? Er konnte doch unmöglich von Gott kommen. Undenkbar, dass er Gottes Sohn war. Und darum verfolgte Saulus ja auch seine Anhänger. Und jetzt spricht dieser Jesus umwerfend vom Himmel mit ihm. Auf geradezu überirdische Weise wirft er ihn aus der Bahn, nimmt ihn sein Augenlicht. Also lebt Jesus doch, gehört doch ganz zu Gott, ist Gottes Sohn. Die wenigsten von uns erleben wohl auf eine solch direkte und im wahrsten Sinne des Wortes umwerfende Weise Jesus. Und doch spricht Jesus heute nicht weniger. Spricht er nicht mit weniger Autorität? Er spricht vielleicht etwas leiser, weniger aufdrängend, so wie er kurz darauf auch zu Saul durch Hananias spricht, also durch Menschen. In der Regel gebraucht Jesus Menschen, menschliche Sprecher, menschliche Worte, um mit uns ins Gespräch zu kommen. Er gebraucht die Bibel, manchmal auch Umstände. Doch bis heute spricht Jesus in unser Leben hinein, spricht uns an. Hier, jetzt. Was bräuchten Sie, um auf diese Stimme, um auf Jesus und sein Reden zu hören, an ihn zu glauben? Vor einigen Tagen, da las ich einen Zeitungsartikel. Er war überschrieben mit den Worten: Zur Hölle. Zur Hölle lautete die Überschrift. Und dieser Artikel berichtete von einer Umfrage unter unseren östlichen Nachbarn, unter Polen und Rumänen. Rumänen und Polen, so war zu lesen, glauben mehrheitlich an die Hölle. Bei uns im aufgeklärten Westen Europas, so der Verfasser, da löste dieses Umfrageergebnis vielfach Heiterkeit und auch herablassende Ironie aus. Doch dann zitiert dieser Autor eine ukrainische Schriftstellerin. Diese ukrainische Schriftstellerin bekannte mit Blick auf die verkohlten Leichen gefolterter ukrainischer Soldaten ohne jenes Augenzwinkern: Mein Atheismus, der endete am 24. Februar, also dem Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Mein Atheismus endete am 24. Februar, also glaube ich an Gott oder vielmehr an die Strafe Gottes für diejenigen, die sie verdienen. Mein Atheismus endete am 24. Februar. Diese Frau kam ins Nachdenken durch das, was sie erlebte. Die Frage nach der Gerechtigkeit ließ ihre Vorstellungswelt einstürzen und schaffte Raum für die Wirklichkeit Gottes. Ist das bei uns, bei Ihnen? Jesus spricht heute. Er ruft uns heute Morgen bei unserem Namen. Petra, Petrus, Peter, wie immer Sie heißen, wie hältst du es mit mir? Wer bin ich für dich? Saul, was verfolgst du mich? Dabei ist Saul ja jetzt kein gottloser Mensch. Wahrlich nicht. Gott steht ganz oben auf seiner Prioritätenliste. Ihm hatte Saul sein ganzes Leben geweiht. Und darum marschierte er ja gerade nach Damaskus. Saul ist auch vor seinem Damaskus-Erlebnis ein durch und durch frommer und gottesfürchtiger Mann. Im Philipperbrief, da lesen wir davon, ich wurde am achten Tag beschnitten. Nach dem Maßstab war des Gesetzes war ich ein Pharisäer. Klammer auf, die nehmen Gottes Gebote ganz besonders ernst. Nach dem Maßstab meines Einsatzes war ich ein Verfolger der Gemeinde, wörtlich ein Eiferer. Nach dem Maßstab der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, war ich untadelig. Können wir so etwas mit gutem Gewissen von uns selber sagen? Untadelig in dem, was Gottes Wort von uns fordert, leben wir mit ganzem Eifer für Gott? Steht Gott so uneingeschränkt an Position 1 in unserem Leben? Saul hatte sich in seinem Lebenswandel als Jude nichts vorzuwerfen. Er führte nach jüdischem Verständnis und alttestamentlichen Regeln ein Leben, wie es Gott gefällt. Saul sagt von sich im Brustton völliger Überzeugung, und wir sollten das nicht in Frage stellen. Dennoch gibt es in seinem Leben einen Haken, einen wunden Punkt. Saul klammert Jesus aus. Er braucht Jesus nicht. Er lehnt ihn ausdrücklich ab. Darum geht sein Leben, auch sein frommes Leben, insgesamt in die Irre. Gerade deshalb wirft ihn die Begegnung mit Jesus zu Boden. Deshalb stellt die Begegnung mit Jesus sein Leben von den Füßen auf den Kopf. Ohne Jesus sind wir auf dem falschen Gleis unterwegs. Sind wir verloren, wie viel Gott uns auch bedeuten mag. Saulus begegnet Jesus und so wird sein Leben neu ausgerichtet. Und das ist bis heute so. Wenn Jesus uns begegnet, dann hinterfragt er uns in unserem Sein und unserem Tun und unserem Denken. Wenn Jesus zu uns spricht, dann richtet er unsere religiösen Vorstellungen neu aus, auf ihn aus. Und wir brauchen diese Neuausrichtung auf Jesus. Wir brauchen sie immer wieder neu, auch als Christen, damit unser Leben, unser Denken, unsere Gottesvorstellungen, unsere Glaubenssätze auf ihn fokussiert bleiben. Es ist wie bei einem Kompass. Wir müssen immer wieder neu genordet werden. Ansonsten bringt uns die Sünde vom Weg ab. Bei Paulus führt diese Einordnung zu einer grundlegenden Konsequenz. Er erkennt seine Abhängigkeit von Jesus. Er gerät in eine totale Abhängigkeit von diesem. Saul stürzt zu Boden und als er die Augen öffnet, da sieht er nichts mehr. Da ist er blind und blind, ohne etwas zu sehen, erhält er den Auftrag, in diese Stadt zu gehen, die er nicht kennt. Dort wird man ihm sagen, was er tun soll. Und dieser blinde Auftrag, den Paulus hier erhält, er bringt seine totale Bindung an Jesus und sein Angewiesensein auf Jesus zum Ausdruck. Dieser mächtige Mann, der ist jetzt plötzlich ganz und gar von Jesus abhängig, ganz und gar auf Jesus geworfen, auf das, was Jesus aus seinem Leben macht. Das ist Glaube, abhängig sein von Jesus. Passivität, nicht Aktivität. Jesus an mir wirken lassen. Führungsübergabe. Mach du, Herr Jesus. Mach du. Es gibt ein Lied, das mich in dieser Hinsicht schon länger begleitet und immer wieder herausfordert. Was geschieht, Herr, wenn ich dir bedingungslos vertraue? Was tust du, Herr, wenn ich es probiere? Mein Leben ganz an dich verliere? Gibst du immer neue Kraft, wenn ich nicht weiter kann? Liegt meine Zukunft wirklich sicher, Herr, in deiner Hand? Herr, ich lasse mich selber los, ich gebe mich dir hin. Und was auch kommt, ich weiß genau, dass du mich prägst, auch morgen trägst. Mein Leben, Herr, bestimme du, die Wünsche, den Verstand. Denn meine Zukunft liegt nur sicher, Herr, in deiner Hand. Du bist es, Herr, der mein Leben erhält. Du stehst mir bei. Du kennst dein Weg und Ziel, wenn alles ausweglos erscheint. In deiner Hand liegt alles, Herr, auch meine Zeit. Dir kann ich alles anvertrauen, bis in Ewigkeit. Dieses Lied, es umschreibt den Weg, den Jesus, den Saulus führt und den auch mit uns, mit ihnen gehen will. Totale Abhängigkeit von ihm, dem Herrn der Welt, der uns durch seinen Tod am Kreuz erlöst hat und genau weiß, wo er mit uns persönlich, wo er mit mir persönlich hin will und hin muss, damit mein Leben ans Ziel kommt. Totale Abhängigkeit, Vertrauen. Wie reagiert jetzt Saul auf diese Abhängigkeit? Wir hören, dass er fastet und betet. So öffnet er sich für Jesus. Wir wissen nicht, was Saul betet. Aber vielleicht sind es Worte wie diese. Herr Jesus, ich danke dir, dass du in mein Leben hineinsprichst. Sei du der Herr meines Lebens. Vergib mir meine falsche Ausrichtung. Übernimm du die Führung. Ich will mit dir folgen. Ich will dir folgen und mit dir leben. Und als Zeichen nach außen, dass er jetzt zu Jesus gehört, lässt sich Saul taufen. Gott gibt ihm seinen Geist. Und jetzt, erst jetzt wird Saulus aktiv. Und alsbald ging er in die Synagogen und verkündigte dort, Jesus ist der Sohn Gottes. Jetzt zeigt sich die neue Ausrichtung auch in seinem Leben. Er wird zum Jesusmenschen, zu einem Menschen, der Jesus durch sein ganzes Leben, sein ganzes Tun und Reden die Ehre geben will. Wer zu Jesus gehört, in wessen Leben Jesus hineinspricht und wer Jesus antwortet, dessen Leben bekommt diesen neuen Fokus, eine klare Perspektive, Jesus zu ehren, seinen Namen groß zu machen. Gerade auch dadurch, dass andere Menschen Jesus als den Sohn Gottes erkennen und ihn loben. Für diese Mission, da beruft Jesus Saul. Und für dieses Ziel, da beruft Jesus auch uns, sie, mich. Es gibt nichts Größeres. Nichts Wichtigeres, als an dieser Aufgabe mitzubeten. Nichts schenkt mehr Erfüllung als Menschen in Wort und Tat, im Namen Jesu zu helfen und sie in dieses Lob des dreieinigen Gottes zu führen. Jesus verschweigt jetzt aber auch Saul nicht, dass dieser Weg für ihn ins Leiden führt. Die Signatur seines Dienstes und Zeugnisses für Jesus ist das Leiden. So wie sein Herr gelitten hat, so wird auch Saulus leiden. Als Leidender lädt er zum Glauben an Jesus ein. Es kann sein, dass Jesus auch uns diesen Weg führt, so wie viele Christen weltweit. Doch das sollte uns nicht abhalten, mit ihm zu leben. Zu leiden ist eine Form, Jesus mit seinem Leben zu ehren und ihn zu loben. Unser Text heute Morgen, er ist eine besondere Berufungsgeschichte, eine einzigartige, einmalige. Und doch ruft uns Jesus bis heute bei unserem Namen und er ruft uns in seine Nachfolge. Er ruft uns zu einem Lebensstil, der ihm die Ehre gibt. Dabei sind wir ganz und gar von ihm abhängig. Doch was kann es Besseres für uns geben, als von Jesus abhängig zu sein? Denn niemand weiß besser als er, was für unser Leben gut ist. Und darum bitten wir immer wieder neu darum, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, unsere Herzen und Sinne bewahre in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.